Schön, dass Sie heute Morgen hier sind in diesem Gottesdienst. Und ich werde mit Ihnen über ein Thema nachdenken, wirklich, das Ihr Leben verändern könnte. Selber durchgelebt, selber erfahren, dieses Geheimnis. Und bevor ich auf die Thematik eingehe, möchte ich zwei Vorbemerkungen machen. Der heutige Morgen ist kein Ehevortrag. Natürlich werde ich immer mal wieder die Ehe hineinbringen, das ist klar, weil die Ehe doch eine sehr enge Beziehung ist, viele von uns betrifft, aber jeder von uns lebt in Beziehungen. Und es geht ja darum, wie gelingen diese Beziehungen. Und das Zweite, ich werde Ihnen keine praktischen Tipps geben. Also wenn Sie heute Morgen gekommen sind, in der Erwartung, dass ich Ihnen Tipps gebe, wie man redet, wie man kommuniziert und so weiter, dann werden Sie enttäuscht diesen Gottesdienst verlassen. Aber es gibt gute Bücher, auch gute christliche Bücher, die viele Tipps geben. Das Problem ist ja nicht, dass wir nicht wissen, wie wir leben sollten. Das wissen wir meistens sehr genau. Aber das Problem ist, dass wir oft nicht so leben können. Und ich werde Ihnen heute Morgen zeigen, woher Sie und wie Sie die Kraft bekommen, eben wirklich in der Liebe zu leben. Sie werden wirklich staunen. Es ist keine Frage, wir alle sehnen uns nach echten, gelungenen Beziehungen. Auf jeden Fall habe ich es noch nie erlebt, dass am Morgen jemand aufgestanden wäre und gesagt hätte, also ich wünsche mir heute so einen richtig komischen Tag. Ich wünsche mir einen Tag, an dem ich hassen kann. Und dann nehme ich grollen kann und Aggressionen haben kann gegen diesen Menschen und ich freue mich, dass ich ihm jetzt nicht vergeben muss. Normalerweise ist das anders. Wir möchten lieben und wir möchten auch geliebt werden, aber das Problem ist, dass wir es oft nicht schaffen. Wir kennen diese Gefühle vielleicht nicht so massiv wie bei Benjamin, aber wir kennen diese Gefühle von Hass und Groll, Aggressionen, von Neid, von Eifersucht, vor Unversöhnlichkeit, so dieses Rumoren. Wir kennen, dass wir manchmal Menschen auf den Mond oder ins Pfefferland oder wo auch immer hinschicken möchten. Und die Frage stellt sich ja, warum ist das eigentlich so? Wir möchten lieben und schaffen es nicht. Nun, auf diese Frage gibt es manche oberflächliche Antworten. Da sagt jemand zum Beispiel, wenn es den anderen nicht geben würde, dann hätte ich Frieden mit jedem Menschen. Kunststück, aber es gibt nun mal den anderen und ich muss lernen, mit ihm richtig umzugehen. Oder jemand hat mal gesagt, wenn alle so wären wie er, dann gäbe es absoluten Frieden auf dieser Welt. Nur wenn ich das sage, wird es auch hier meistens so mit einem müden Lächeln quittiert, weil wir natürlich genau wissen, das ist nicht wahr. Sehen Sie, wenn wir in unserem Leben Veränderung möchten an diesem Punkt, dann müssen wir dem Übel einmal an die Wurzel gehen. Das heißt, wir müssen eine ganz genaue Diagnose stellen, warum wir uns so oft auf die Nerven fallen, warum wir diese negativen Gefühle haben. Ich zeige Ihnen das an einem netten Beispiel. Stellen Sie sich einmal vor, da hüstelt jemand. Ich bin kein Arzt, also stelle ich eine oberflächliche Diagnose. Er hat Husten. Ich gebe ihm Hustensaft, Hustensirup, Hustentropfen, ich weiß nicht, was es noch alles gibt, aber der Kerl, der hustet einfach weiter. Und schließlich sind wir klug genug, wir gehen zu einem Spezialisten, der untersucht ihn ganz genau und er stellt fest, er hat irgendetwas auf der Lunge. Ich weiß nicht, wie man das nennt, vielleicht Lungenknacks oder irgend so ähnlich. Auf jeden Fall, er gehört in ein Lungensanatorium nach Davos, wo es andere Luft gibt, wo man ihm vielleicht helfen könnte. Also Sie verstehen, was ich damit sagen möchte. Wir müssen eine genaue Diagnose stellen und das wird der erste Teil dieser Predigt sein. Ich möchte Ihnen zunächst einmal zeigen, warum fallen wir uns so auf die Nerven. Der bekannte Jugendpfarrer Wilhelm Busch hat im Alter einmal Folgendes gesagt. Er hat gesagt, ich habe meine Weltanschauung von der Bibel. Das ist nämlich die einzige, die wirklich hält. Alle anderen Weltanschauungen purzeln ja nach 25 Jahren sowieso über den Haufen. Es ist nun interessant, dass Wilhelm Busch das gesagt hatte, war er ungefähr so alt, wie ich inzwischen geworden bin. Und ich sage Ihnen, das ist auch meine Erfahrung. Was hat man nicht schon alles für Theorien vertreten? Heute geht es nicht mehr 25 Jahre. Heute geht es vielleicht noch 5 Jahre und dann vertritt man die gegenseitige Theorie. Die einzige Weltanschauung, die wirklich hält und die aktuell ist und wo es wirklich Veränderung gibt, ist die Weltanschauung der Bibel. Und ich möchte Ihnen anhand der Bibel zunächst einmal zeigen, warum fallen wir uns eigentlich so auf die Nerven. Wenn Sie auf den ersten Seiten der Bibel einmal ganz genau lesen, dann werden Sie ganz schnell feststellen, Gott hat Himmel und Erde geschaffen und quasi als Krönung der ganzen Schöpfung schuf Gott den Menschen. Nachdem er alles geschaffen hatte, lesen wir im ersten Kapitel im Satz 31, und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war alles sehr gut. Also es war nicht nur gut, es war sehr gut, es war perfekt. Niemand von uns weiß, wie es damals ganz genau ausgesehen hat, denn niemand von uns hat je in einer perfekten, vollkommenen Schöpfung gelebt. Aber wir ahnen es, weil es die Bibel beschreibt. Die ersten Menschen hatten eine ganz enge Beziehung zu Gott, eine Ich-Du-Beziehung. Sie waren angeschlossen, und bitte beachten Sie jetzt dieses Bild, das wird mehrmals noch in dieser Predigt vorkommen. Sie waren angeschlossen an die Kraft- und Liebesquelle Gottes. Die ersten Menschen, die lebten in völliger Harmonie miteinander. Also diese negativen Gefühle von Hass, Groll, Aggressionen, die Unversöhnlichkeit, diese negativen Gefühle kannten die ersten Menschen nicht. Es war eben einfach alles perfekt, es war vollkommen. Aber dann geschah etwas, und das müssen wir verstehen, um zu begreifen, warum wir heute in einer unvollkommenen Schöpfung drin leben und auch zunächst einmal unvollkommene Menschen sind. Gott wollte nämlich mit uns in eine Liebesbeziehung eintreten. Und wissen Sie, wenn man mit jemandem in eine Liebesbeziehung eintreten will, dann ist es zunächst einmal ganz, ganz wichtig, dass der andere dazu freiwillig Ja oder Nein sagen kann. Ich glaube, das ist verständlich. Also, als ich mich vor vielen Jahren über beide Ohren in meine Frau verliebt habe, bin ich ja nicht einfach zu ihr hingegangen, habe gesagt, du hör mal, ich liebe dich und du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder entscheidest du dich freiwillig für mich oder ich übe Gewalt. Nicht wahr, so kann man keine Liebesbeziehung aufbauen, sondern meine Frau musste freiwillig Ja oder Nein sagen. Und ich denke, jeder von Ihnen, der in einer Beziehung lebt, das ist freiwillig geschehen. Und jetzt übertragen Sie das einmal auf den lebendigen Gott. Gott wollte mit uns Menschen in eine Liebesbeziehung eintreten und darum gab er den Menschen die Möglichkeit, dazu Ja oder Nein zu sagen. Und dann lesen wir im dritten Kapitel in der Bibel, wie die Menschen ganz bewusst Nein zu Gott gesagt haben. Wir nennen das den Sündenfall. Und das Ergebnis, das ist uns bestens bekannt. Das Erste, was passierte, war, Gott trieb die Menschen aus seiner Gegenwart hinaus. Das heißt mit anderen Worten, seit diesem Augenblick wird jeder Mensch zunächst einmal getrennt von Gott geboren. Ich habe das in diesen Tagen schon mehrmals gesagt, aber ich wiederhole es noch einmal. Jeder Mensch, unabhängig ob er in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen ist oder in einem atheistischen, jeder Mensch wird zunächst einmal getrennt vom lebendigen Gott geboren. Wir haben ganz viele Kinder heute in unserer Mitte. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Ihr seid in einem frommen Elternhaus aufgewachsen, die meisten wahrscheinlich, und trotzdem seid ihr alle zunächst einmal getrennt von Gott geboren worden. Also dafür können wir gar nichts. Aber in diesem Augenblick passierte noch etwas. In dem Moment kam all das Böse in die Welt hinein, unter dem wir leiden. Die Bibel nennt das die Sünde. In dem Augenblick kam der Groll und die Aggressionen und der Hass ins Leben der Menschen hinein. Die Unversöhnlichkeit, der Neid, die Eifersucht. Es ist interessant, im dritten Kapitel in der Bibel lesen wir von diesem Ereignis und im nächsten Kapitel, also unmittelbar im vierten Kapitel, lesen wir vom ersten Mord in der Menschheitsgeschichte. Es war ein Brudermord. Kain und Abel waren zwei Brüder und wie das häufig bei Brüdern der Fall ist, sie hatten Probleme miteinander. Vor allem Kain hatte Probleme mit seinem Bruder Abel, er war nämlich total eifersüchtig. Und dann berichtet die Bibel, irgendwann einmal hat Kain seinen Bruder Abel umgebracht. Und sehen Sie, das war der erste Mord in der Menschheitsgeschichte. Und jetzt überlegen Sie einmal, wie oft hat sich das im Laufe der Jahrtausende in der Menschheitsgeschichte wiederholt. Öffnen Sie mal die Tageszeitung. Surfen Sie im Internet. Es vergeht kein Tag, ohne dass wir irgendetwas von Mord und Totschlag reden. Im großen Krieg, Terroranschläge, Amokläufe oder auch im kleinen. Sie kennen vielleicht Schlagzeilen wie Ehemann ermordet seine Frau. Oder 25-Jähriger ermordet aus Eifersucht seine Freundin. In Hannover wurden in einem Jahr mehr Ehen geschieden als getraut. Stellen Sie sich das einmal vor. In der Schweiz, ich habe keine Zahlen für Deutschland, aber in der Schweiz werden knapp 50% aller Ehen wieder geschieden. Überlegen Sie einmal, wie sieht es in den Familien aus? In wie vielen Ehen hat man sich nichts mehr zu sagen? Man schreit sich vielleicht höchstens noch an oder man schweigt sich an. Und die Frage stellt sich ja, was ist schlimmer? Sich anzuschreien oder zu schweigen? Was ist schlimmer? Vor vielen Jahren habe ich ein junges Paar so getraut, das waren so zwei ganz ruhige Leute, wo man sich nicht so recht vorstellen konnte, wie die streiten. Nach einigen Monaten bin ich mal auf den Mann zugegangen und habe gesagt, du sag einmal, wie sieht das eigentlich in eurem Leben aus? Wie streitet ihr miteinander? Dann hat er gesagt, weißt du, wenn wir miteinander streiten, dann schweigen wir uns an. Und dann hat er etwas ganz Interessantes gesagt, wichtig. Er hat gesagt, und ich habe manchmal den Eindruck, es ist schlimmer, dass wir uns anschweigen, als wenn wir uns anschreien würden. Soll ich ihn sagen, er hatte recht. Wissen Sie, wenn wir streiten, dann wissen wir haben ein Problem. Wir müssen jetzt miteinander reden, wir müssen uns versöhnen, wir müssen einander vergeben. Wenn wir schweigen, dann denken wir, ja, wir haben ja gar nichts gemacht, ich habe ja nur geschwiegen. Aber Sie müssen sich im Klaren sein, wir können nicht kommunizieren. Wir reden immer, auch wenn wir schweigen. Und das möchte ich allen Schweigern unter uns sagen, das sind ja meistens die Männer, fühlen Sie sich ja nicht so edel. Und haben Sie ja nicht den Eindruck, wie cool und toll das ist, dass Sie schweigen. Es kann genauso falsch sein. Aber in wie vielen Ehen hat man sich nichts mehr zu sagen? Oder denken Sie ans Generationenproblem. Die Eltern haben den Kindern nichts mehr zu sagen. Die Kinder haben den Eltern nichts mehr zu sagen. Die Jugendlichen reden vielleicht von den Alten, die sowieso hinter dem Mond sind, keine Ahnung mehr haben vom Leben. Die Eltern reden vom Lümmel oder vom Langhaardackel oder was dann gerade modern ist. Und man hat sich nichts mehr zu sagen. Und jetzt kommt etwas Dramatisches. Wir möchten das ja gar nicht. Wir möchten ja gelungene Beziehungen. Und was machen wir? Wir geben uns immer wieder Mühe dazu. Wir nehmen uns vor, jawohl, wir wollen. Ich fand es sehr interessant, Entschuldigung, ganz lieb gemeint, deine Reaktion auf das Zeugnis von Benjamin. Du bist berührt und denkst, jawohl, ich müsste eigentlich ein besserer Ehemann und besserer Familienvater sein. Das ist eine ganz typische Reaktion. Ja, wir wollen das. Jetzt kann die Kirche ein bisschen. Da ist ein Mann und er sagt das auch. Er sagt, oh, ich möchte liebevoller mit meiner Frau umgehen. Und jetzt bemüht er sich und dann geht's eine Woche lang gut. Ich sage nicht, bei dir geht es nur eine Woche lang gut. Aber dann sagt er, dann geht es eine Woche lang gut. Kennen Sie vielleicht? Nach einer Woche passiert etwas ganz Kleines und alles ist wieder beim Alten. Oder es ist eine Frau, die denkt, ich sollte weniger an meinem Mann herumnörgeln. Richtig, Frau. Und dann bemüht sie sich darum und dann geht es zwei Wochen lang gut. Ich habe den Eindruck, bei den Frauen geht es immer ein bisschen länger gut als bei den Männern. Aber dann nach zwei Wochen, da passiert irgendetwas. Draußen regnet es, so das Wetter wie jetzt. Drinnen putzt die Frau gerade die Wohnung. Der Mann kommt von draußen rein, denkt nicht viel beim Geschäft, mit tropfendem Regenmantel, mit nassen Schuhen. Die Frau sieht das und sagt, Mensch, was bist du nur für einer? Und alles ist wieder beim Alten. Sie schmunzeln. Das heißt, sie kennen ähnliche Situationen. Ich karikiere jetzt ein bisschen. Aber das ist unser Problem. Da sitze ich einem 35-jährigen Mann gegenüber. Im Laufe des Gesprächs merke ich, er liebt seine Frau. Immer noch, obwohl er geschieden war. Ich kannte seine Frau und ich wusste, die liebt ihren Mann auch. Dann habe ich ihm gesagt, hören Sie mal, möchten Sie es nicht noch einmal probieren? Ich wäre bereit, mit Ihnen zu reden. Meine Frau wäre bereit, mit ihrer Ex-Frau zu reden. Wir wären bereit, mit Ihnen zusammen zu reden. Möchten Sie es nicht noch einmal versuchen? Und dann schüttelt er traurig den Kopf und sagt, nein, das hat keinen Wert. Wir waren schon einmal geschieden. Wir haben es noch einmal probiert, nach 18 Monaten ein weiteres Kind und erneute Scheidung. Wir schaffen es einfach nicht. Verstehen Sie, das ist das Problem. Und die Ursache, warum es so ist, ist, weil wir nicht mehr in dieser engen Liebesbeziehung leben, wie das möglich und nötig wäre. Weil wir nicht mehr angeschlossen sind an die Kraft und Liebesquelle Gottes, darum funktionieren wir nicht. Jetzt wehren Sie sich vielleicht sagen, Moment mal, ich glaube, ich gehe in eine Kirche, in eine Freikirche, ich lese manchmal die Bibel, ich bete sogar. Meine Freunde, ich sage Ihnen, wenn Sie auf die Dauer mit Hass und Groll und Aggressionen nicht fertig werden, wenn Sie auf die Dauer einem Menschen nicht von ganzem Herzen vergeben, dann stimmt etwas in Ihrer Beziehung zum lebendigen Gott nicht. Das ist ein untrügliches Zeichen. Ein untrügliches Zeichen. Das ist wie Fieber. Sie wissen, es gibt Menschen, die sehen kerngesund aus, vielleicht sogar rote Backen. Aber sie haben Fieber. Und das Fieber ist ein Kennzeichen, etwas in ihrem Organismus ist krank. Und wenn Sie einmal ehrlich sein wollen, wie das in Ihrer Beziehung zu Gott ist, ob die wirklich gut ist oder ob sie krank ist, in Anführungszeichen, dann prüfen Sie einmal, ob Sie auf die Dauer mit Hass und Groll und Aggressionen fertig werden. Ob Sie wirklich allen Menschen vergeben können. Und wenn das nicht möglich ist, dann stimmt etwas in Ihrer Beziehung zu Gott nicht. Und damit komme ich zum Zweiten. Gott greift in diese Welt ein. Ich glaube, wir merken heute Morgen, wir wären hoffnungslose Menschen. Aber das ist das Wunder, das ist das Evangelium. Gott durchbricht die Trennung zwischen ihm und uns und er wird in Jesus Christus Mensch. Und er löst das Friedensproblem. Als ich noch in der Jugendarbeit tätig war, hatten wir so einen christlichen Song, den haben wir geliebt. Da hieß es nämlich im Refrain, Jesus ist die Antwort, die du dir ersehnst. Und ich sage Ihnen, Jesus ist die Antwort aufs Friedensproblem. Ich weiß, was Sie jetzt denken. Manche denken jetzt vielleicht, Beat, das ist so einfach. Das ist so sehr Schwarz-Weiß-Malerei, so quasi zu sagen, ohne Jesus ist ein echter Friede in vielen Fällen nicht möglich. Mit Jesus ist er in jedem Fall möglich. Das ist zu sehr Schwarz-Weiß-Malerei. Ich verstehe Sie, wenn Sie so denken. Aber es ist trotzdem so. Ich könnte Ihnen ein Beispiel erzählen von Ehen, die sich wiedergefunden haben. Ehen, die völlig auseinandergelebt hatten, die geschieden waren und die wieder zurückgefunden haben, weil die beiden zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Vor ungefähr 2 oder 3 Jahren bin ich einer hochinteressanten Frau begegnet, in der Schweiz, in einer Gemeinde. Sie, ein Pfefferkorn, können Sie sich vorstellen, so lebendig. Sie habe ich schon ganz schnell kennengelernt und irgendwann zottelte dann auch noch ihr Mann nach. Er war ein ganz ruhiger. Sie hat übrigens ein Buch geschrieben, ich heiratete meinen Ex-Mann. Und das war sehr interessant, die haben geheiratet. Und innerhalb von, glaube ich, 1,5 Jahren brach die ganze Beziehung auseinander, sie waren geschieden. Es war so unmöglich, dass die beiden Charaktereigenschaften irgendwo zusammenleben konnten. Und dann geht diese Frau einen längeren Weg, das ist wirklich hochinteressant zu lesen, kommt zum Glauben an Jesus Christus. Dann geht es noch etwas länger und dann kommt auch ihr Ex-Mann zum Glauben an Jesus Christus. Und dann, über längere Zeit, wagen sie noch einmal die Beziehung zueinander. Und heiraten, ich meine 2004 oder 2005. Also das ist jetzt immerhin schon 12, 13 Jahre her. Und sind immer noch unterschiedlich, aber sie sagen, wir lieben einander und wir gehen miteinander und wir kommen miteinander aus und haben inzwischen Kinder. Es war wirklich erstaunlich und verblüffend. Ich könnte Ihnen ein Beispiel erzählen, wo Generationenprobleme gelöst wurden. Das ist häufig zuerst so, dass die Kinder zum Glauben kommen und dann verändert Jesus ja ihr Leben. Sie werden neu, sie werden umgestaltet und das merken natürlich die Eltern. Dann öffnet man sich, man interessiert sich irgendwie für den Glauben und dann kommt man vielleicht auch zum Glauben an Jesus und jetzt hat man eine ganz neue Grundlage, dass die Beziehung geheilt wird. Ich möchte da richtig verstanden sein. Ich sage nicht, entscheiden Sie sich heute für Jesus und sagt, bumm, sind ab heute alle Beziehungen geklärt. Ich weiß natürlich auch, dass unsere Beziehungskisten manchmal richtige Scherbenhaufen sind. Und es braucht vielleicht ein paar Wochen oder ein paar Monate, bis irgendwie das Ganze geheilt ist. Wir brauchen vielleicht sogar seelsorgliche Begleitung. Aber mit Jesus haben wir die richtige Grundlage. Und das möchte ich Ihnen jetzt gerne erklären. Und bevor ich das tue, möchte ich bitten, Weil jetzt kommen ganz neue Gedanken und es ist ganz, ganz wichtig, ich rede jetzt zu Ihnen, dem lieben Chor, dass Sie jetzt konzentriert sind und schauen, dass wirklich niemand abgelenkt wird. Ich werde Ihnen heute wirklich eine so wichtige Wahrheit sagen, dass ich hier einfach Sie gerne haben möchte. Okay, ganz lieb gemeint. Was passiert, wenn Sie sich auf Jesus einlassen? Das Erste. Jesus versöhnt uns mit dem lebendigen Gott. Ich habe Ihnen gesagt, das Grundproblem unserer Spannungsfelder ist, dass wir nicht mehr in dieser engen Liebesbeziehung zu Gott leben. Dass wir nicht mehr angeschlossen sind an die Kraft und Liebesquelle Gottes. Dass wir durch die Sünden getrennt von Gott sind. Die Bibel sagt, eure Sünden trennen euch von eurem Gott. Sie dürfen sich das mal ganz bildlich vorstellen. Zwischen Gott und uns ist ein ganz breiter, eine ganz hohe und eine ganz tiefe Mauer, nämlich die Mauer der Sünde. Und die trennt uns von Gott. Und jetzt ist es ganz klar, erst wenn diese Mauer der Sünde niedergerissen ist, oder im Klartext ausgedrückt, wenn uns die Schuld und die Sünde vergeben ist, erst dann haben wir wieder Gemeinschaft mit Gott, sind wir wieder angeschlossen an die Kraft und Liebesquelle Gottes. Jetzt sagen Sie vielleicht, Moment mal, ich bin konfirmiert. Ich bin getauft. Ich habe die Firmung hinter mir, die Kommunion. Ich bin ja auch ein bisschen christlich. Ich gehe in eine Kirche, ich gehe in eine Freikirche. Reichen diese Dinge denn nicht? Nein, sie reichen nicht. Überlegen Sie einmal, woraus diese Mauer der Sünde besteht. Jeder Mensch baut nämlich, im Bild gesprochen, an seiner eigenen Mauer. Jedes Mal, wenn wir ein Gebot Gottes übertreten, fügen wir wie ein Stein in diese Mauer hinein. Und ich male Ihnen das ein bisschen vor Augen. Jeden Tag, an dem Sie leben, wie wenn es keinen Gott gäbe, ohne an ihn zu denken, ohne Gebet, ohne die Bibel zu lesen, fügen Sie einen Stein in die Mauer. Die Bibel sagt, jedes Mal, wenn Sie etwas haben, was wichtiger ist als der lebendige Gott. Die Bibel sagt, wir sollen keine anderen Götter neben uns haben, keine Götzen. Nun haben wir natürlich keine Stein- oder Holzgötzen mehr. Aber ein Götze ist alles, was wichtiger ist als Jesus Christus. Wir können Götze im Herzen haben, es kann vieles sein. Und jedes Mal, wenn ich etwas in meinem Leben habe, das wichtiger ist als Jesus, füge ich einen Stein in diese Mauer hinein. Jedes Mal. Die Bibel sagt, wir sollen den Namen Gottes nicht missbrauchen. Jedes Mal, wenn ich vielleicht verletzende Worte jemandem sage, jemanden beleidige, wenn ich irgendwo etwas Wütendes sage, vielleicht gotteslästerliche Dinge, Gott verfluche. Es gibt ja Leute, die immer Gott im Mund haben, ohne viel dabei zu denken. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jedes Mal ein Stein in diese Mauer. Die Bibel sagt, ehre Vater und Mutter. Ich habe es schon diesen Tagen gesagt, dieses Gebot bedeutet, Kinder und Jugendliche und Teenager bis zu einem gewissen Alter den Eltern zu gehorchen. Also noch einmal, jedes Mal, wenn ihr das nicht tut, ein Stein in diese Mauer hinein. Als Erwachsene bedeutet es, die Eltern zu ehren und zu achten und sie nicht einfach abzuschieben. Jedes Mal, wenn wir das nicht tun, ein Stein in die Mauer. Die Bibel sagt, du sollst nicht töten. Oh, sagen Sie, das Gebot habe ich nicht übertreten. Sicher? Jesus hat gesagt, nicht erst, wenn ich einen Menschen umgebracht habe und der Tod vor mir liegt, bin ich ein Mörder, sondern bereits, wenn ich einen Menschen hasse oder Groll oder Aggressionen gegenüber habe, ein Stein in die Mauer. Du sollst nicht Ehe brechen. Jesus hat gesagt, nicht erst, wenn ich mit einer Frau ins Bett gegangen bin, habe ich die Ehe gebrochen, sondern bereits, wenn ich eine fremde Frau mit einem begehrlichen Blick anschaue, habe ich im Herzen meine Ehe gebrochen. Liebe Männer, wie sieht das aus mit der Fantasie? Wie sieht das aus mit Pornografie? Ist immer Ehebruch, ein Stein in die Mauer. Du sollst nicht lügen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren und vieles mehr. Natürlich, viele dieser Dinge haben wir vergessen. Sie liegen vielleicht sogar Jahre, Jahrzehnte zurück, aber sie stehen da wie eine Mauer zwischen Gott und uns. Und jetzt merken Sie natürlich, die paar Tropfen Wasser bei der Taufe, die Konfirmation, die Kommunion, die Firmung, das genügt natürlich nicht. Da musste mehr geschehen. Und es ist mehr geschehen. Genau darum ist Jesus auf die Welt gekommen und genau darum ist er am Kreuz für uns gestorben. Ich möchte Ihnen heute Morgen noch einmal Jesus vor Augen malen, wie ich ihn liebe. Wir sind vor den Toren Jerusalems auf diesem kleinen Kalksteinhügel Golgatha. Über unseren Köpfen ragen drei Kreuze. Am linken Kreuz hängt ein Schwerverbrecher, am rechten auch. Eine große Volksmenge hat sich um das Kreuz herum versammelt. Die Soldaten mit ihren Spießen und Speeren versuchen irgendwo die Menschen von den Kreuzen abzuhalten. Aber all das will ich Ihnen eigentlich gar nicht zeigen, sondern ich möchte Ihnen das Kreuz in der Mitte zeigen. Nein, ich möchte Ihnen den Gekreuzigten zeigen. Der Mann mit der Dornenkrone auf dem Kopf. Das Blut läuft über sein Gesicht. Man hat seinen Leib blutig geschlagen. Meine Freunde, das ist Jesus. Und er hängt nicht da, weil er etwas verbrochen hat. Er hat ja nie gesündigt, sondern die Bibel sagt, er hängt da für unsere Schuld. Er hängt da für unsere Sünden. Die Bibel sagt, er ist wegen unseren Sünden verwundet und zerschlagen worden. Die Strafe, die wir verdient hätten, liegt auf ihm, damit wir Frieden haben und durch seine Wunden sind wir geheilt. An einer anderen Stelle sagt die Bibel, er ist unser Friede. Und sehen Sie, wenn jetzt ein Mensch mit einem demütigen Herzen zu Jesus kommt, ihm die Sünden bekennt, Jesus in sein Leben aufnimmt, dann vergibt Jesus diesem Menschen alle Sünden. Im Bild gesprochen, er reißt diese Mauer der Sünde nieder und jetzt haben wir wieder Gemeinschaft mit Gott. Jetzt sind wir wieder angeschlossen an die Kraft und Liebesquelle Gottes. Und Sie werden gleich sehen, das ist die Grundvoraussetzung, dass die Beziehungen gelingen können. Also Sie merken heute Morgen, es reicht nicht ein bisschen christlich zu sein. Es reicht nicht ein bisschen kirchlich oder freikirchlich zu sein, sondern es geht um eine klare, eindeutige Entscheidung für Jesus Christus. Also Jesus versöhnt uns mit Gott. Und jetzt kommt das Geheimnis. In dem Augenblick, wo er uns mit dem lebendigen Gott versöhnt, schenkt er uns Frieden zum Nächsten. Anstelle von Hass tritt Liebe. Anstelle von Groll und Aggressionen tritt Friede und Freundlichkeit. Jesus holt uns vom Ego-Trip herunter. Sehen Sie, Sie dürfen zu Jesus kommen, wie Sie sind. Sie müssen sich nicht zuerst verändern. Sie müssen nicht zuerst ein guter Mensch werden, sondern Sie dürfen zu Jesus kommen, wie Sie sind. Aber wissen Sie, was dann passiert? Wenn Sie zu Jesus kommen, wird er Sie von innen nach außen verändern. Sie fragen jetzt vielleicht, ja, wie ist das möglich? Sehen Sie, wenn ein Mensch Jesus nicht nur um Vergebung seiner Sünden bittet, sondern Jesus bewusst sein Leben übereignet, Jesus in sein Leben einlädt, dann kommt Jesus in unser Leben hinein. Und ich gebrauche immer wieder gerne ein Bild. Er setzt sich auf den Thron in unserem Leben. Er setzt sich an die Schaltzentrale in unserem Leben. Und wenn er dort sitzt, fängt er an, unser Leben zu verändern. Das Erste, was er macht, er legt seinen Finger liebevoll auf wunde Stellen. Er sagt zum Beispiel zu einem Mann, du solltest liebevoller mit deiner Frau umgehen. Er sagt zu einer Frau, du solltest weniger an deinem Mann herumkritisieren. Er sagt zu Eltern, du solltest mehr Zeit haben für eure Kinder. Er sagt zu Kindern, ihr solltet den Eltern mehr gehorchen. Er sagt, du solltest liebevoller umgehen mit deinem Nachbarn oder mit einem Arbeitskollegen oder mit einem Schulkollegen. Das heißt, er sagt, was wir verändern sollten in unserem Leben. Aber, und das ist jetzt das Allerwichtigste, er sagt nicht nur, was wir zu tun haben, sondern er gibt uns die Kraft dazu. Wissen Sie, das ist notwendig. Wenn er nur sagen würde, du musst, du musst, du musst, dann würden wir sagen, ja, natürlich, das wissen wir ja. Und das wollen wir ja eigentlich auch, aber wir können es einfach nicht. Aber er gibt uns nicht nur die Aufträge, er sagt nicht nur, was wir zu tun haben, sondern die Bibel sagt, er gießt durch den Heiligen Geist göttliche Liebe in unser Herz hinein. Er schenkt uns einen übernatürlichen Frieden. Und mit dieser göttlichen Liebe im Herzen, mit diesem übernatürlichen Frieden sind wir in der Lage, jeden Menschen zu lieben, unabhängig von Sympathie und Antipathie. Unabhängig, ob es der andere verdient hat oder nicht. Wir sind in der Lage, den ärgsten Feind zu lieben. Sie wissen, Jesus fordert von uns, liebet eure Feinde. Haben Sie darüber schon mal nachgedacht? Das können wir gar nicht, völlig unmöglich. Aber wenn Jesus in meinem Leben ist, wenn er mir die göttliche Liebe in mein Herz hineingießt, bin ich in der Lage, auch den ärgsten Feind zu lieben. Und jetzt müssen Sie nicht an irgendjemanden denken, der weit weg ist, den können Sie leicht lieben. Sondern denken Sie mal an den Menschen, mit dem Sie am meisten Probleme haben. Und jeder von uns hat solche Leute. Und jetzt sind wir in der Lage, durch ein Wunder diese Menschen zu lieben. Ich sage Ihnen jetzt etwas, und ich weiß, das ist sehr, sehr hart. Ich sage das nicht leichtfertig, aber ich sage es, weil es so in der Bibel gelehrt wird. Wenn Sie auf die Dauer einen Menschen nicht wirklich lieben können, wenn Sie mit Ihrem Groll und Aggressionen, Neid und Eifersucht nicht wirklich fertig werden, ich sage nicht, dass das nicht immer mal wieder kommt, aber wenn Sie nicht fertig werden, wenn Sie auf die Dauer einen Menschen nicht vergeben können, dann stimmt etwas in Ihrer Beziehung zu Gott nicht. Sie wehren sich, sie sagen, Moment mal, du kennst meinen Mann nicht, du kennst meine Frau nicht, du kennst meine Eltern nicht, du kennst meine Kinder nicht, du kennst meinen Nachbarn nicht, du kennst meinen Arbeitskollegen nicht, meinen Chef nicht, du kennst meinen Schulkollegen nicht. Ja, die kenne ich alle nicht. Aber ich weiß, was in der Bibel steht. Und ich rede heute Morgen nicht von einer natürlichen Liebe, die jeder Mensch auch noch irgendwo hat. Sondern ich rede von einer übernatürlichen Liebe. Ich rede von einem Wunder des lebendigen Gottes, das nicht erklärbar, aber erfahrbar ist, wenn die Beziehung zu Gott wirklich stimmt. Ich möchte das an einem Beispiel verdeutlichen. Ich denke an den früher sehr bekannten Prediger D'Abruzzo. Während des Zweiten Weltkrieges war er längere Zeit in einem Konzentrationslager. Man hat ihn dort übel zugerichtet. Man hat zum Beispiel einer seiner beiden Arme kaputtgeschlagen. Eines Mittags wird er ins Büro des Lagerleiters geführt. Man hat ein wunderbares Essen aufgetischt, aber nur ein Gedeck, also eine Gabel, ein Messer, ein Teller, ein Glas. Und dann kommt der Lagerleiter hinein, er setzt sich hin, nimmt von allem ein bisschen. D'Abruzzo steht dabei, bekommt natürlich nichts. Ihm läuft das Wasser im Mund zusammen, weil die Häftlinge damals hatten ja enormen Hunger. Wird alles wieder abgetragen, Kaffee wird aufgetragen. Ein kleines Päckchen wird gebracht. Der Lagerleiter fragt D'Abruzzo, wissen Sie, was in diesem Päckchen drin ist? D'Abruzzo schüttelt den Kopf, er weiß es nicht. Der Lagerleiter öffnet dieses Päckchen, heraus kommt ein herrlich duftender Kuchen. Der Lagerleiter sagt, seit einigen Monaten schickt Ihnen Ihre Frau regelmäßig einen solchen Kuchen. D'Abruzzo weiß, was es seine Frau damals gekostet hat, einen solchen Kuchen zu backen. Der Lagerleiter nimmt ein Stückchen nach dem anderen von diesem Kuchen und isst ihn. Zuletzt ist noch ein letztes Stückchen Kuchen übrig. D'Abruzzo erniedrigt sich. Und er sagt, bitte, bitte geben Sie mir dieses letzte Stückchen Kuchen. Ich will ja es gar nicht essen. Ich möchte nur kurz daran riechen und an meine Frau und an meine Kinder denken. Dann nimmt dieser Lagerleiter dieses letzte Stückchen Kuchen und stopft es sich in seinen eigenen Mund. In diesem Augenblick erlebt D'Abruzzo, was es heißt, wenn in der Bibel steht, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Er konnte diesen Mann von ganzem Herzen lieben. Er musste denken, was bist du doch für ein armer Kerl, nur Hass umgibt dich. Der Krieg geht zu Ende, D'Abruzzo wurde entlassen. Ungefähr ein Jahr später besucht er diesen ehemaligen Lagerleiter. Er klingelt an der Tür, der Mann öffnet die Tür, läuft kreideweiß an und sagt, jetzt wollen Sie sich rächen. Ja, lacht D'Abruzzo. Jetzt will ich mich rächen. Ich bitte Sie jetzt, machen Sie Kaffee. Ich habe im Auto eine Torte. Und dann trinken wir miteinander diesen Kaffee und essen diese Torte. An diesem Nachmittag erlebte dieser ehemalige Lagerleiter und seine Frau etwas von der übernatürlichen Liebe im Leben von D'Abruzzo. Wissen Sie, was das Ergebnis war? Noch einmal ein Jahr später hat sich das Ehepaar für Jesus entschieden. Die Liebe Gottes hat sie überwunden. Und jetzt möchte ich richtig verstanden sein. D'Abruzzo war ein ganz gewöhnlicher Mensch. Aber er hatte eine enge, tiefe Beziehung zum lebendigen Gott. Er war angeschlossen an die Kraft- und Liebesquelle Gottes. Möchten Sie ein Mensch der Liebe werden? Möchten Sie in Ihrem Herzen eine Revolution der Liebe erfahren? Da gibt es nur eine einzige Bedingung. Sie müssen Frieden haben mit Gott. Sie müssen angeschlossen sein an die Kraft- und Liebesquelle Gottes. Sie müssen in dieser engen Beziehung zu Gott leben. Und ich möchte Ihnen auch heute Morgen noch einmal erklären, was können Sie tun, damit Sie das erleben. Es ist ganz einfach. Die Bibel sagt, Sie müssen sich einmal klar und eindeutig für Jesus entscheiden. Sie müssen sich, wie die Bibel sagt, bekehren. Und ich erkläre Ihnen auch jetzt noch einmal die Bekehrung. Es sind drei einfache Schritte, die man im Glauben geht. Der erste Schritt ist, dass ich meine Schuld und Sünde erkenne. Dass ich einfach mal demütig bin. Die Bibel sagt, Gott widersteht dem Stolzen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Wir können nur mit einem demütigen Herzen zu Gott kommen und darum müssen wir dazu stehen. Jawohl, wir haben gesündigt. Jawohl, da steht diese Mauer zwischen Gott und mir. Jawohl, ich brauche Vergebung der Sünden. Der zweite Schritt ist, dass ich Jesus in einem Gebet meine Sünden eingestehe, dass ich sie zugebe und bekenne. Die Bibel sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist Jesus treu und gerecht, dass uns die Sünden vergibt. Der dritte Schritt ist, dass ich Jesus bewusst in mein Leben aufnehme. Die Bibel sagt, alle Menschen, die Jesus in ihr Leben aufnehmen und an ihn glauben, werden Gottes Kinder. Das macht man am besten in einem Gebet. Man redet mit Jesus. Man sagt, Herr Jesus Christus, ich habe gesündigt. Und ich habe gemerkt, dass ich dich nötig habe. Aber ich habe auch verstanden, du bist für mich und für meine Schuld am Kreuz gestorben. Und ich bekenne dir jetzt meine Sünden. Und dann zählt man die Dinge auf. Herr Jesus, ich habe da gesündigt und da und da und da. Bitte vergib mir. Vergib mir die Sünden, die ich nicht mehr weiß. Vergib mir die Sünden, die ich unbewusst gemacht habe. Und dann betet man weiter und sagt, Herr Jesus, und jetzt bitte ich dich, komm in mein Leben hinein. Mein Leben soll dir gehören. Verändere du mich so, wie du mich haben willst. Beschenke mich mit deiner göttlichen Liebe. Mach mich zu einem Menschen des Friedens, zu einem Menschen der Liebe. Und Jesus wird dieses Gebet erhören. Er hat nämlich versprochen, wer bittet, der empfängt. Und er wird in ihr Leben hineinkommen. Vergibt ihnen alle ihre Schuld und Sünden. Sie werden ein Kind des lebendigen Gottes. Der Heilige Geist gießt ihnen die göttliche Liebe ins Herz. Und sie werden ein Mensch der Liebe, wo sie selber und andere staunen werden. Aber sie müssen einmal eine Entscheidung für Jesus treffen. Ich kann Ihnen aus eigener Erfahrung sagen, es lohnt sich, mit Jesus ganze Sache zu machen. Und darum freue ich mich wirklich, dass ich Ihnen heute Morgen noch ein letztes Mal in dieser Veranstaltungsreihe eine Gelegenheit geben kann, sich für Jesus zu entscheiden. Wenn es so machen wie an den Abenden, ich werde beten, dann wird der Chor das Einladungslied singen. Achten Sie noch einmal auch auf die Verse. Jesus, zu dir darf ich kommen, wie ich bin. Und in der dritten Strophe heißt es dann, er will uns schreiben zu einem neuen Brief. Er will uns verändern, dass wir für andere lesbar und sichtbar werden als Menschen der Liebe. Während dieses Liedes, gleich zu Beginn, werden einige Mitarbeiter hier nach vorne zum Kreuz kommen. Auch ich werde zum Kreuz gehen und dann ermutige ich Sie, wenn Sie sich heute für Jesus entscheiden möchten, haben Sie den Mut und kommen Sie während dieses Liedes einfach hier nach vorne und bringen Sie damit zum Ausdruck, genauso wie ich jetzt symbolisch zum Kreuz gehe, komme ich in Wirklichkeit zu Jesus Christus. Ich möchte, dass er mir die Sünden vergibt, dass er in mein Leben hineinkommt und ich möchte ein Mensch der Liebe werden. Was passiert, wenn Sie nach vorne kommen? Wir werden nachher in den Nebenraum gehen, dort werde ich Ihnen noch etwas sagen, Worte aus der Bibel vorlesen. Wir helfen Ihnen zu einem Gespräch. In diesem Gespräch erklären wir Ihnen noch einmal sorgfältig, wie man sich wirklich für Jesus entscheidet. Zeigen Ihnen ein paar Bibelstellen und dann würden wir gerne, wenn Sie das möchten, mit Ihnen zusammen beten und Sie können Jesus um Vergebung bitten und ihn einladen, in Ihr Leben zu kommen. Wenn Sie von jemandem eingeladen worden sind, die Person sitzt jetzt vielleicht neben Ihnen, und Sie sagen, es wäre mir eine Hilfe, wenn ich nicht allein nach vorne gehen müsste, wenn die Person mich begleiten würde, dann sagen Sie das dieser Person. Stupfen Sie sie, bitten Sie sie, sie zu begleiten. Die Person wird gerne mitkommen, wenn Sie möchten, auch im Gespräch. Warum nach vorne? Warum empfehle ich Ihnen das? Ich weiß, das ist nicht die einzige Möglichkeit, bei weitem nicht. Aber es ist eine gute Möglichkeit. Und ich sage Ihnen, warum es eine gute Möglichkeit ist, so mit Jesus zu beginnen. Jesus legt Wert aufs Bekenntnis. Ich weiß, in der Deutschland, der Schweiz, da ist Glaube, Privatsache, ist auch ein bisschen wahr. Aber Jesus legt Wert auf das Bekenntnis. Er sagt nämlich, wer mich vor den Menschen bekennt, will ich auch vor meinem himmlischen Vater bekennen. Wer mich aber verleugnet, will ich auch vor meinem himmlischen Vater verleugnen. Ich sage Ihnen auch heute noch einen Grund, warum es sich lohnt. Ein junger Mann erzählte mir, wer sich irgendwann einmal ganz allein für Jesus entschieden hatte. Aber es hatte keine Auswirkungen. Und dann in einer ähnlichen Veranstaltung hatte er den Mut dazu zu stehen, das mit jemandem festzumachen. Und dann sagte er, ich sage es jetzt mit meinen eigenen Worten, dann hatte er in diesem Moment eine Initialzündung im Glauben. Jetzt ging es vorwärts. Das wünsche ich Ihnen. Darum lade ich auch solche ein, die vielleicht irgendwann mal auch in den letzten Tagen zu Hause allein diese Entscheidung getroffen haben. Kommen Sie nach vorne und machen Sie es mit jemandem zusammen fest. Bevor ich jetzt aber abschließe, möchte ich jetzt noch ein Wort an diejenigen richten, die sich schon einmal für Jesus entschieden haben. Und jetzt erzähle ich etwas, was ganz wichtig ist, was aus meinem eigenen Leben wichtig geworden ist. Vielleicht erinnern Sie sich, Sie haben sich bekehrt und Sie waren ein Mensch der Liebe. Erinnern Sie sich? Wie konnten Sie lieben? Auch die ganz schwierigen, problematischen Leute, es war wirklich toll. Es war wirklich eine riesige Veränderung. Aber dann ist manches passiert. Sünde ist in ihr Leben hineingekommen. Sie haben es nicht mehr bekannt. Dinge sind wichtiger geworden als Jesus Christus. Ihr Glaube, ihre Liebe zu Jesus ist abgeflacht. Sie sind lau geworden. Und langsam aber sicher sind sie immer mehr auf Distanz gegangen zu Jesus. Sie sitzen zwar noch da, sie sind auch im Gottesdienst hier, sie sind irgendwie natürlich noch Christ, aber sie merken die Beziehung, so diese enge Beziehung, die ist nicht mehr da. Dann ist etwas Eigenartiges passiert, über das Sie erschrocken sind vielleicht. Nämlich, dass diese negativen Gefühle wieder zurückgekehrt sind. Der Hass und die Ungeduld, der Groll, die Aggression, die Unversöhnlichkeit. Plötzlich ist alles wieder zurückgekehrt. Und Sie sitzen da und denken, ja, das stimmt. Hören Sie, wenn das Ihre Situation ist, gehen Sie jetzt nicht nach Hause und sagen, ich muss mich anstrengen, um ein liebevollerer Mensch zu werden. Sie können die Liebe nicht selber produzieren. Sondern wenn das Ihre Situation ist, dann denken Sie an, dann ist etwas in Ihrer Beziehung zu Gott krank. Und das bedeutet, dass Sie neu mit Jesus anfangen müssen. Dass Sie einfach zu Jesus kommen müssen, sagen müssen, jawohl, Herr Jesus, es stimmt etwas in meiner Beziehung nicht. Ich bin nicht mehr in dieser engen Beziehung zu dir. Da sind Dinge wichtiger geworden und so weiter. Bitte vergib mir. Und ich bitte dich, komm neu in die Mitte meines Lebens hinein. Und Jesus wird das Gebet gerne erhören. Er wird heute Morgen zurückkehren auf den Thron in Ihrem Leben und das wird Ihr Leben verändern. Und wenn das Ihre Situation ist, bitte ich Sie auch, wer Sie auch immer sind, kommen Sie zum Kreuz und auch mit Ihnen reden und beten wir. Jetzt weiß ich, wie schwer das ist. In einer Freikirche, man kennt sich relativ gut und Sie denken jetzt, wenn ich jetzt nach vorne gehe, was würden die anderen denken? Lassen Sie sie denken. Ist doch egal. Und ich möchte Sie ermutigen, 1994, waren ungefähr 9 Jahre verheiratet, hatten meine Frau und ich eine ganz große Ehekrise. Und wissen Sie, was das Schlimme an der ganzen Sache war? Ich habe es nicht gemerkt. Und als ich es gemerkt habe, war es schon fast zu spät. Und dann erinnere ich mich in einer ähnlichen Veranstaltung, 2. Sonntag, morgen, Ruf zur Entscheidung. Ich stehe neben meiner Frau und ich sage ihr, Schatz, komm, wir gehen nach vorne. Wir fangen mit Jesus und miteinander noch einmal neu an. Bitte, ich war Pastor dieser Gemeinde, aber es war mir völlig egal, was die anderen gedacht haben, meine ganze Gemeinde. Es war mir völlig egal. Dann sind wir nach vorne gegangen, hatten ein langes Gespräch. Wir haben beide unsere Sünden bekannt. Meine Frau die Verbitterung, ich meine Oberflächlichkeit, Gleichgültigkeit meiner Frau gegenüber. Wir haben Jesus ganz neu unser Leben zur Verfügung gestellt, ihn gebeten, in die Mitte unseres Lebens zu kommen. Soll ich Ihnen sagen, am Sonntagnachmittag, die ganze Atmosphäre in der Ehe war anders. Es war wie nach einem reinigenden Gewitter. Na, wir wussten nicht, ob es hält. Aber es hat gehalten. Das ist 1994 passiert. Und ich sage Ihnen, seit diesem Augenblick ist die Liebe zueinander gewachsen. Und wenn ich noch einmal von vorne beginnen könnte, ich würde wieder meine Frau heiraten. Aber ich sage Ihnen, wenn wir damals nicht den Mut gehabt hätten, ganz bewusst und klar neu mit Jesus zu beginnen und miteinander, ich würde jetzt nicht hier stehen, weil ich wahrscheinlich geschieden wäre. Also ich möchte Sie einfach ermutigen, es geht um Sie, es geht um Ihre Beziehung zu Jesus und es geht auch um die Beziehung zu anderen. Haben Sie den Mut beim Ruf zum Kreuz, kommen Sie. Ich möchte jetzt für Sie beten, ich bitte Sie, dass Sie sich dazu erheben. Und dann auch während des Gebetes stehen bleiben. Übrigens auch von der Empore darf man natürlich kommen, ist ja klar. Der Weg ist ein bisschen länger, aber es ist möglich, wenn es die Treppe runtergeht, Vorsicht, aber es ist möglich. Jetzt möchte ich gerne beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir für dieses wunderbare Angebot. Das finde ich immer wieder das Faszinierende am Evangelium. Dass du uns nicht nur vergibst, dass du uns nicht nur einen neuen Anfang schenkst, sondern dass du unser Leben verändern kannst. Ich danke dir, Herr Jesus Christus, dass du auch heute dieses Angebot machst. Dass du möchtest, dass Menschen Vergebung ihrer Sünden bekommen und dass du möchtest, neu auf den Thron oder zum ersten Mal in ihr Leben hineinzukommen. Und jetzt bitte ich dich für alle diejenigen, die diese Entscheidung für dich noch nicht getroffen haben. Gib ihnen Mut, es jetzt zu tun. Und ich bitte dich für alle diejenigen, die zwar schon mit dir unterwegs sind, aber jetzt genau merken, da stimmt etwas nicht, gib ihnen Mut zu einer klaren, neuen Hingabe an dich. Bitte bleib jetzt vor jedem noch einmal stehen, rede noch einmal zum Herzen, du kennst ihn bei Namen und gib einfach Mut zu einem Schritt jetzt zu dir. Bestätige dein Wort. Amen. Wir bleiben stehen. Ich freue mich, der Chor singt das Lied. Die Mitarbeiter werden gleich hier vorne sein, auch ich. Und dann schließen Sie sich an, warten Sie nicht bis zum Schluss des Liedes, sondern kommen Sie. Gott segne Sie.